Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon wieder über eine Woche im ersten Jahr hinter uns und es ist schon wieder viel passiert. Heute ist Sonntag. Wir sitzen zusammen. Das ist der Peter Kaiser, der Pastor, und seine Frau Conny. Und wir werden heute wichtige Teile aus dem Evangelium besprechen. Diese Predigt ist heute hartes Brot und ich bitte euch genau zuzuhören, weil es wichtig für unseren Alltag ist, wichtig für jeden. Ich beginne mit einem kurzen Gebet. Herr, wir preisen und wir loben dich, wir erheben deinen heiligen Namen. Du bist der, der uns den Weg geebnet hat. Du bist vorangegangen. Du bist vorangegangen durch etwas, was wir für jemand anders sicherlich schwerlich tun würden. Du bist für uns gestorben, du bist in Golgatha ans Kreuz gegangen, für uns, für jeden einzelnen Menschen, ob er dich kennt oder nicht. Herr, du hast gelitten um unsertwillen, du hast unsere Sünden auf dich genommen und bist dafür vom Vater verachtet worden. Aber Gott hat dich wieder angerührt, Gott hat dich errettet, Gott hat dich aus dem Tiefen der Hölle hoch erhoben und dich an den rechten Platz zur Rechten des Vaters gesetzt. Und dafür sind wir dankbar. Das ist unser, ja, das ist unser neuer Bund, der dort entstanden ist. Das ist der Bund, in dem wir heute leben, der Gnadenbund, Herr. Und deshalb wissen wir, dass du immer bei uns bist, wenn wir uns nach deinen Gesetzen, Anweisungen, Verordnungen, Richtlinien halten. Danke, Herr. Lob und Preis sei dir. Halleluja. Amen.
Amen.
Ich möchte vorweg eine kurze Einführung geben, weil wir in ein besonderes Thema im Jakobusbrief einsteigen werden. Der Lobpreisengel im Himmel war Luzifer. Und er hat sich gegen Gott aufgelehnt. Er wollte auch mal auf dem Thron sitzen. Er wollte mehr sein, als immer nur Anbetung und Lobpreis zu machen. Und er hat gegen Gott rebelliert. Und wie wir wissen, Rebellion ist auch heute etwas, was Gott nicht dulden kann. Und er hat Luzifer mit einem Viertel der Engel aus dem Himmel geworfen. Wir lesen dazu die Bibelstelle aus Offenbarung 12, Vers 9, die das belegt.
Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen.
Ja, da haben wir es, da haben wir die Schriftstelle. Und er regierte auf der Erde, er regierte, ganz bewusst gesagt, nämlich Golgatha und der Tod von Jesus hat etwas Wesentliches geändert. Jesus, hatte ich schon gebetet, trug unsere Sünden und Gott musste sich deshalb von seinem eigenen Sohn abwenden. Gott kann keine Sünde anschauen, also hat er Jesus nicht anschauen können. Und Jesus hatte den Weg zu gehen, den diese Menschen gehen müssen, die in Sünde sterben, nämlich abwärts in das Reich des Todes. Wir haben es in unserem Glaubensbekenntnis, heißt es. Conny, da steht es drin.
Ja.
Er ging also in die Hölle und er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, heißt es im Glaubensbekenntnis. Aber Jesus hat dort mit dem Teufel gekämpft. Diese drei Tage, die dort passiert sind, zwischen Golgatha und Ostern, zwischen Karfreitag und Ostern, da wäre ich gern dabei gewesen. Dieser harte Kampf, der dort stattgefunden hat, den hätte ich gerne miterlebt. Da sind die Fetzen geflogen. Glaub mir. Aber Jesus hat gewonnen. Gott hat ihn auferstehen lassen. Jesus hat den Sieg davongetragen. Amen. Und Jesus hat die Schlüssel der Höllenpforten bekommen. Halleluja. Jetzt wird euch überraschen, wenn ich euch sage, dass der Teufel heute noch aktiv ist. Er ist wie ein brüllender Löwe, der aber keine Zähne hat. Aber das wissen die meisten Menschen nicht. Sie haben Angst vor seinem Gebrüll. Und er hat einen Fanclub hier auf Erden. Er hat auch eine Lobpreisband. Ich könnte euch da einige Namen von heutigen Bands aufzeichnen, die dem Teufel huldigen. Die einen haben 4 Buchstaben aus dem Alphabet. Will ich aber gar nicht weiter darauf eingehen. Ich kenne auch Prediger, die dem Teufel heute predigen. Wir haben gerade in Washington D.C. einen erlebt. Nur denken wir immer doch daran, Jesus hat den Teufel besiegt. Aber er schleicht sich immer wieder an. Er belügt uns. Er macht uns etwas vor, was nicht wahr ist. Er verfälscht das Evangelium. Er verfälscht das Wort Gottes. Er betrügt und will uns verführen. Er hat viele Namen. Luzifer hatten wir schon gesagt. Teufel, Satan oder die Schlange. Aber das wird euch jetzt in dem Bibelwort, was Conny jetzt vorlesen wird, aus Jakobus 4, und zwar die Verse 1 bis 5, ganz genau vorkommen, wie seine Arbeitsweise heute ist.
Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist?
Ein Text, der fast 2000 Jahre alt ist und, wenn ich mir das überlege, hochaktuell. Trifft für die heutige Zeit wortwörtlich zu. Stimmt's, Conny?
Jawohl.
Es ist genau das, was wir heute eigentlich noch in schlimmerer Form finden. Und wenn wir eigentlich die Briefe verstehen, wir haben das Evangelium und die Briefe. Und die Briefe, die sind geschrieben von Paulus, von Petrus, von Johannes, von Judas. Der Hebräerbriefschreiber ist auch noch da. Und so auch Jakobus. Und diese Briefe sind alle an Gemeinden geschrieben worden, um Lehre zu bringen, aber auch um Ermahnung zu bringen, um Dinge zurechtzurücken, die nicht am richtigen Platz sind und, wenn Sünde da ist, diese Sünde auch mit dem Finger zu belegen und den Finger in die Wunde zu legen und sagen, da muss etwas passieren. So hat auch das mahnende Wort, was jetzt Jakobus geschrieben hat, hochaktuell für uns heute Bedeutung und es kommt genau auf den Punkt. Aber, wenn wir das lesen, es gibt Hoffnung. Wenn wir jetzt die bisherigen Verse bis 5 gelesen haben, dann kann man sagen, gut, das war negativ und eigentlich erdrückend und steht man da und fühlt sich runtergezogen. Aber hier kommt im nächsten Vers die Ermutigung. Jakobus, der eigentlich bisher ein unnachsichtiger Mahner war, wird jetzt zum Ermutiger. Und Conny liest uns jetzt den Vers 6.
Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren.
Ja, eigentlich könnte man das bei Paulus ansiedeln, denn ähnlich hat Paulus das in Römer 5, Vers 20 geschrieben. jeder Christ, der innerlich durch die Ermahnung durch Jakobus getroffen ist und sich angesprochen fühlt, darf sich an Gottes Gnade wenden. Und diese Gnade ist größer als jede Sünde. Sie kann alles heilen.
Amen.
Amen. Ja, das musste jetzt kommen. Und Jakobus verkündigt das Evangelium. Und wenn wir hier jetzt weiterlesen, nein, Conny hat es schon gelesen, kannst du bitte nochmal den Vers
6,
der jetzt zitiert wird, ja, in Vers 6 zitiert Jakobus Sprüche 3, Vers 34. Und kannst du diesen Vers bitte nochmal aus der Elberfelder lesen?
Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade.
Hier ein kleiner Einschub für Menschen. Wir müssen ja an alle Qualität denken. Es gibt ja Gläubige, die jetzt zuhören, die sagen, okay, das kenne ich alles schon. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Es heißt hier, deshalb sagt er. Wer ist denn er? Ja, das ist natürlich Gott, der das sagt. Es ging nämlich aus der Genfer Übersetzung nicht so hervor. Die Elberfelder sagt es deutlicher. Der Gott sagt es, aber in Sprüche 3 redet doch Salomo. Ja, ja. Aber dieser menschliche Verfasser, nämlich der Sprüche, hat doch durch den Heiligen Geist geredet. Und er ist deshalb letztlich Gottes Bote. Und deshalb spricht in Sprüche 34 tatsächlich Gott zu uns. Und wenn Jakobus jetzt diese Schrift zitiert, dann spricht durch Jakobus auch Gott zu uns. Das ist doch der Beweis dafür, dass die Bibel das lebendige Wort ist, dass die Bibel auch heute noch zu uns spricht und dass wir etwas aus der Bibel mitnehmen können. Man kann Bibelverse 20 Mal lesen, beim 21. Mal sagt man, wow, jetzt habe ich es begriffen. Bisher hat man es nur gelesen, aber dann fällt der Vers ins Herz. Und so ist auch der Sprüche 3 Vers von Salomo ganz interessant zu lesen als Gottes Wort. Praktisch gibt Jakobus jetzt weitere Anweisungen, wie man aus der Gemeinde von Zwietracht befreit ist. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass diese Briefe an Gemeinden sind und dass das alles, was wir jetzt gehört haben, auch in der Gemeinde zu finden ist. Das ist bei Christen zu finden. Aber lesen wir erstmal den Vers 7.
Ah. Ordnet euch daher Gott unter.
Ja. Gott untergeordnet zu leben, das ist christliche Demut. Es regiert nicht mehr das Ich, sondern Gott regiert. Er hat das Regiment. Wir sind keine Christen, sind keine Autonomen. Und mir fällt da eine Geschichte ein oder eine Sache aus meiner Familie ein. Meine Familie stammt aus Rendsburg, aus Dörfern rund um Rendsburg. Und 1886 ist dort der Nordostseekanal gebaut worden, der früher noch Kaiser-Wilhelm-Kanal hieß. Und es gab gerade eine interessante Dokumentation, weil die irgendeine Jahrfeier ist, hat dort stattgefunden, 125 Jahre, glaube ich, war das, nicht? Irgend sowas. Und mich hat immer schon der Kanal angezogen. Ich bin früher auch immer gerne zum Kanal gefahren. Mein Opa hat mich mitgenommen zum Angeln. Und mein Opa, der war Malermeister und er hatte einen Auftrag. Er hat die große Brücke, diese Eisenbahnbrücke, die heute noch steht, die auch über den Krieg überdauert hat, da hat er die Malerarbeiten mitgemacht, mit vielen anderen natürlich auch. Und wenn ich heute so an den Kanal denke, dann fahren ziemlich große Schiffe da durch. Und wenn man auf diesem Kommandostand eines Schiffes, wie heißt der? Brücke, Conny, Brücke heißt. Die Brücke ist der Kommandostand eines Schiffes. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Schiff fährt in Holtenau oder in Brunsbüttel in die Schleuse ein und dann gehen drei Männer an Bord. Das sind Männer, ja, das sind Männer.
Das ist ein Lotse. Haha, ein Lotse geht an Bord und zwei Kanalsteuerer. Das heißt, dieses große Schiff wird von zwei Leuten gesteuert und der Lotse hat über diese Leute das Kommando. Und wenn man mal genau hinschaut, wenn man mal auf diesen Schiffen gewesen ist, was macht der Kapitän? Der steht in der Ecke und raucht. Guckt aus dem Fenster. Das ist für mich das Bild von Unterordnung. Und es gehen drei Leute an Bord. Hallo. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben auch drei Leute, die bei uns das Regime haben. Ist das nicht toll? Das fiel mir ganz spontan dazu ein. Okay, Conny, lesen wir das nochmal, um das zu verdeutlichen. Hebräer 12, Vers 9.
Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben.
Ja. Ich könnte es zusammenfassen, heißt Unterordnung, heißt sein Wort halten. Aber jetzt kommen wir zum Vers 7, Vers 7a.
Den haben wir doch schon. Ordnet euch daher Gott unter.
B.
Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen.
Ja. Ist es nicht toll? Die Apostel haben immer gelehrt, dass wir gegen den Teufel kämpfen sollen. Es heißt, überall kämpft. Wir sollen die Waffenrüstung anlegen, Epheser. 6 Vers 11, folgende, könnt ihr nachlesen. Dass wir die Waffenrüstung anlegen sollen, da wird auch genau beschrieben, was die Waffenrüstung ist. Wenn es euch interessiert, lest doch gerne mal nach. Und hier heißt es seltsamerweise, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Das Vorbild für diesen Kampf finden wir in Matthäus 4, ab Vers 1. Das ist die Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste. Dreimal hat der Teufel versucht, ihn hinters Licht zu führen. Er hat Bibelverse falsch zitiert. Er hat ihn herausgefordert. Und Jesus hat widerstanden mit dem echten Wort Gottes.
Amen.
Und Jakobus, der verkündet das Evangelium. Und der geht gleich zum Sieg über. Er geht gleich zu dem Sieg, den wir haben. Wenn wir nämlich auch etwas tun dafür, dann flieht der Teufel. Dann flieht der Teufel von euch. Und es gibt viele Einfallstore für Christen, aber ich will da gar nicht näher drauf angehen, aber wenn ihr mal lesen wollt, 1. Timotheus 3, Vers 6, das ist verletzter Stolz. Verletzter Stolz ist ein Einfallstor für den Teufel bei Christen. Wenn wir die Tür nur einen Spalt aufmachen, hat der Teufel sofort einen Fuß an der Tür. Und das müssen wir verhindern. Und jetzt kommt der wesentliche Teil. Wir teilen den Vers 8 in drei Teile. Conny liest erst den ersten Teil.
Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein.
Ja, wie macht man das? Naht euch Gott, heißt es in einer anderen Übersetzung. Wie mache ich das? Ich mache das durch Umkehr und durch Gebet. Und wenn wir dazu wissen, dass Gott uns umgibt, habe ich auch eine Bibelstelle im Psalm 139, Vers 5 für euch. Habe ich nicht aufgeschrieben? Kommt aber gleich. Ja.
Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand.
Ja. Gott ist da. Merkt ihr was? Wenn das kann aber erst in Aktion treten, wenn ich mich zu Gott nahe. Das ist wieder dies Wenn-Dann. Wenn ich das tue, kommt Gott auch. Wenn ich mich Gott nahe, naht er sich mir. Und dazu haben wir auch, dass Gott sich uns naht, haben wir den Psalm 145, Vers 18.
Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen.
Eigentlich eine fantastische Sache, das Christenleben. Gott naht sich, während der Teufel flieht. So einfach ist es, aber auch gleichzeitig so schwierig. Das erfordert nämlich unsere Lebensart. Und Das trifft nicht zu für unbußfertige und selbstgerechte Christen. Denen naht sich Gott nicht. Und da muss etwas passieren, und das steht im Vers 8 weiter.
Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder.
Ja, reinigt die Hände, ihr Sünder. Und da ist nicht das einfache Händewaschen gemeint, sondern es bedeutet vielmehr praktisch, dass wir die Finger von der Sünde lassen. Dass wir die Finger weglassen von Sünde. Dass wir erkennen, oh, da wird's heiß, da gehen wir gar nicht hin. Und Pilatus war ja der, der gesagt hat, ich wasche meine Hände in Unschuld. Da haben wir das Zitat von ihm. Und dann lesen wir gleich weiter in dem dritten Teil dieses Verses 8.
Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen.
Auch schon bei bekehrten Christen? Ja, wenn Christen Bösen im Herzen Raum geben, werden sie zu Menschen mit zwei Seelen. Das heißt, sie vereinigen die Liebe Gottes mit der Liebe zur Welt, die Seele eines Christen mit der Seele eines Heiden und verstoßen damit gegen das erste Gebot, das Jesus so stark betont hat. Und das finden wir in Matthäus 22, Vers 36 folgende. Conny liest uns das aus der neuen Genfer Übersetzung.
Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.
Amen, das ist es.
Dies ist das größte und wichtigste Gebot.
Ja, so ist es. Und Jakobus behandelt Christen keineswegs als Sünder, er stempelt sie nicht ab, aber er weiß auch, dass sie nicht sündlos sein können. Und da setzt er an und da will er etwas helfen, da will er etwas verändern. Und er gibt uns ein Rezept, wie wir durch den Sühnetod Jesu, durch die Gnade, im Vers 6 haben wir es gehört, immer wieder gereinigt werden können. Aber jetzt kommt das Aber, das steht in Vers 9.
Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.
Ja, das ist etwas, wo wir tatsächlich Umkehr beginnen müssen. Sie muss äußerlich erkennbar sein und klagt und trauert und weint. Die Umkehr muss also echt sein, nicht nur äußerlich sichtbar. Und da fällt mir der Vers aus Matthäus 12, 34, wir lesen ihn nicht ein. Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das ist das, was innerlich zum Ausdruck kommt, wenn wir äußerlich eben diesen Vers wahrmachen. Wer innerlich empfindet, dem merkt man es äußerlich an. Aber lasst uns über diesen Vers nochmal nachdenken. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und die Freude in Niedergeschlagenheit. Das passt ja eigentlich nicht dazu. Hier ist aber das Lachen der Hochmütigen und Stolzen, nämlich an das ist gedacht. Sowie an die Freude, an den weltlichen Lustprinzipien, an deren Stelle sich ehrliche und ehrfürchtliche Niederschlagenheit treten soll. Und das ist etwas, wo wir ja öfter auch Beispiele in der Bibel finden, der betende Zöllner, und viele Bibelverse könnte ich hier zitieren. Lass doch mal jetzt uns den Fokus darauf richten, dass Jakobus ist doch kein Anwalt der freudlosen und verdunkelten Christenheit, sondern ein Verkünder der Umkehr, und er will uns doch in die wahre Freude führen. Und jetzt lesen wir den Vers 10.
Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.
Beugen heißt demütig sein. Den, der sich demütig vor dem Herrn, wird er erhöhen. Sich demütigen heißt seine Abhängigkeit vom Herrn erkennen, seine Schuld bekennen und sich allein auf Gottes Gnade verlassen, wie schon vorher auch gesagt. Das macht uns klein vor Gott. Doch die Gnade von Gott, die zerdrückt uns nicht im Staub. Das ist doch das, was bei uns gar nicht passiert, wenn wir uns Gott unterwerfen, dann erhöht er uns. Er erhöht uns. Da muss die Betonung drauf liegen. Was heißt denn Erhöhung in diesem Zusammenhang? wieder in die volle Gotteskindschaft eingesetzt zu werden und zu einem wertvollen Mitarbeiter in der Gemeinde zu werden.
Amen.
Amen. Es gibt für jeden eine Chance. Und wenn die Bibel sagt, wir können 7-mal fallen, wir können immer wieder aufstehen. Das ist die Chance, die Bibel, die Gott uns gibt. In der Welt sind wir weg vom Fenster. Wenn du etwas in der Welt falsch machst, wenn ein CEO oder wie die heißen in den großen Gesellschaften Fehler machen, dann werden sie entsorgt, sage ich mal. Dann kriegen sie eine Abfindung und sind weg vom Fenster. Aber im Gottesreich geht es anders. Aber wir dürfen diese Bedingung nicht vergessen. Naht euch zu Gott. Das ist unser erster Schritt. Und dann muss der Teufel fliehen. Dann hat er keine Chance mehr. Kreuz und Jesus kann er nicht ertragen. Wenn du den Namen Jesus zitierst, flieht der Teufel. Aber den Namen Jesus musst du ehrlich und nicht halbherzig zitieren. Du musst keine zwei Seelen in einer Brust haben. Im Alten Testament heißt es, wenn jemand in der Welt ist und in Gottes Reich ist, ihr hinkt mit beiden Beinen. Das gefällt mir immer wieder. Und ich möchte niemals mit beiden Beinen hinken. Ich möchte fest auf dem Boden stehen. Denkt an das Haus, das gebaut wird auf festem Grund. Das hat Bestand, wenn der Sturm kommt. Und wenn wir dann genau wissen, dass Gott unser Helfer ist, hat der Teufel keine Chance, wenn das Haus sicher gebaut ist. Amen. Wir hatten vorhin schon gesagt, machen wir die Tür nicht einen Spalt auf. Machen wir keine kleine Türspalt auf, um ihnen eine Chance zu geben, listig an uns anzuschleichen. Der Teufel nutzt jede Gelegenheit, er wartet nur darauf. Aber denken wir immer daran, Jesus hat ihn besiegt.
Amen.
Er ist unter seinen Füßen.
Amen.
Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Das war die Prophetie im Alten Testament. Somit haben auch wir, die wir Jesus im Herzen haben, ihn besiegt.
Mhm.
Und das sagt die Bibel. Die Bibel ist wahr. Daran glauben wir.
Halleluja.
An den dreieinigen Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja.
Amen.
Amen. Lasst uns jetzt bitte gemeinsam das Vaterunser beten. Und dann segne ich euch mit dem aaronitischen Segen. Und dann schließen wir den Gottesdienst.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seine Gnade. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Geht hin in diesen Frieden des Herrn. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und ich bin glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, diese Audiobotschaft zu senden, dass wir trotzdem wir keine Präsenzgottesdienste haben, immer noch mit dem Wort Gottes verbunden sind. Und Gott möge geben, dass es sich weiter auch durch das Internet in der Welt verbreitet. Amen.